guten Abend, liebe Geschwister. Ja, wie Manfred schon erwähnte, wir hatten abenteuerliche Weihnachten. Da kurz vor Heiligabend fing es an, von der Decke des Schlafzimmers runter zu tropfen. Und wir wussten, haben Wasserschaden. Und die Firma kam und hat die Stelle sofort lokalisiert im Badezimmer da oben. Aber sie hatten keinen Ersatzteil. Mussten über Feiertage uns vertrösten, die kommen nach Weihnachten. Wir mussten das Wasser abstellen. Und interessanterweise, nur das heiße Wasser ging noch. Wir hatten die Wahl zwischen uns trocken waschen oder uns zu verbrühen. Und dann hatte ich schon Bedenken, was wird aus der Gemeinschaft am Weihnachtstisch am Heiligabend mit all den Kindern. Und überraschenderweise hatten wir solche harmonische Gemeinschaft, solche schöne Gemeinschaft wie seit langem nicht mehr. Und das zeigt, das hat mich einerseits Demut gelehrt. Es gibt fast nichts, worauf man sich 100% verlassen kann. Aber nur eine Sache gibt es, und das ist die Gnade des Herrn Jesus Christus. Die ist nie leck, die ist nie kaputt, die ist nie funktionsuntüchtig, die geht immer. Und Jesus sagt, 77 Mal am Tag können wir zu ihm kommen und Buße tun, und er würde uns vergeben. Seine Gnade funktioniert immer. Und natürlich, diese Predigt wird auch den Jesus im Mittelpunkt haben. Und habe ich einen Bibelvers mitgebracht, ein Klassiker eigentlich. Der passt wunderbar zu dem gerade vergangenen Weihnachtsfest. Das ist ein Vers, was uns Christen sehr viel bedeutet, aber den jüdischen Rabbinern immer ein Ärgernis war. Es handelt sich um Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Ganz bekannt. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedenfürst. Ich möchte zuerst die Wucht dieses biblischen Wortes etwas erläutern und halte mich fest hier an diesen Namen des Herrn, des Kindes, was uns geschenkt ist, nämlich Gott Held. Starker Gott, sagt eine andere Bibelübersetzung, aber eigentlich heißt es Gott Held. Auf Hebräisch El Gibor, der Gott Held. Und dieses Licht, wovon Kapitel 9 im Jesaja spricht, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Dieses Licht, der Messias, wird tatsächlich so genannt, Gott Held. Das zeigt seine göttliche Natur, der Sohn Gottes. An dieser Stelle möchten uns die jüdischen Rabbiner gerne den Wind aus den Segeln nehmen, indem sie lächeln sagen, naja, im Hebräischen gibt es sehr viele Namen, die mit Gott was zu tun haben. Also im Deutschen ist das nicht so. Der einzige Name, vielleicht gibt es noch mehr, der einzige Name, der mir einfallen würde, wäre zum Beispiel Gottlieb, auch ein Name, der nicht mehr so gebräuchlich ist. Aber im Hebräischen gibt es sehr viele Namen, die was mit Gott zu tun haben. Zum Beispiel Jesaja heißt Heil Jahwes, oder Hesekiel heißt Gott ist stark, Joab heißt Jahweh ist Vater, oder Daniel heißt Gott ist mein Richter. Wir sehen viele Namen, die mit Gott zu tun haben. Und jetzt sagen uns diese Rabbiner lächelnd, ein Gott im Namen bedeutet keineswegs, dass diese Gestalt gottgleich wäre. Und ihrer Deutung nach wäre dieser Name für das Kind, was uns geschenkt ist, Gott Held, auch nicht zwingend bedeuten, würde bedeuten, dass Gott gleich ist. Er würde nur einen typisch hebräischen Namen tragen. Also ich würde den Rabbiner auch lächelnd antworten, dass zwar das Wort Gott oder Yahweh in solchen Namen viel enthalten ist, zum Beispiel Hesekiel oder Joab, aber der allmächtige Gott, der wird nie so genannt. Oder kennst du eine Bibelstelle, wo Gott Hesekiel genannt wird? Oder Jesaja? Oder Daniel? Ganz anders verhält es sich mit dieser Bezeichnung, mit diesem wunderbaren Namen Gott Held. Ein Kapitel weiter, in Jesaja 10, Vers 21, wird Gott selbst, Yahweh, so genannt. Ich lese vor, Vers 20, Jesaja 10, Vers 20 und 21. An jenem Tag wird es geschehen. Da wird der Rest Israels und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den Stützen des schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israel, stützen in Treue. Und jetzt kommt, ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott, zu dem Gottheld, zu dem El Gibor. Also wir sehen hier, dass Gott selbst, der allmächtige Gott, diesen selben Namen hat, auch so genannt wird. Also, liebe Rabbiner, wenn Jesus Christus von sich sagt in Johannes 10, 30, und ich und der Vater sind eins, dann ist das voll mit der Unterstützung der Tora, des Alten Testamentes, mit der Unterstützung von Jesaja 9, 5. Ein Sohn ist uns gegeben und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Jesus ist der göttliche Sohn Gottes, Gott der Sohn. Das finden wir auch im Jesaja, im Alten Testament. Was verbinden wir mit diesem Titel Gott Held? Also im Alten Testament klingt das sehr martialisch, nach Säbelrasseln. Die Helden im Alten Testament waren immer Kriegshelden. Und wenn das Kind, wenn der Sohn, der uns geschenkt ist, Gott Held gemeint ist und genannt wird, dann klingt das schon ein bisschen nach Säbelrasseln, nach einem Kriegshelden, nach einer Schlacht, die größer sein wird als Waterloo oder als Normandie, als Gettysburg oder Austerlitz. Und in der Tat, Jesus Christus wird ein Kriegsheld sein in der größten Schlacht in der Geschichte der Menschheit, in der Mutter aller Schlachten. Größer als Normandie, größer als Stalingrad, größer als Waterloo. Die größte Schlacht in der Geschichte der Menschheit, am Armageddon, wird Jesus als Gottheld erleben. Ich möchte ein paar Verse vorlesen, um uns diese Schlacht näher zu bringen. Offenbarung Kapitel 19, Vers 11. Wir müssen uns wirklich vorstellen, also die Szene einer ganz großen Schlacht. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Jetzt wissen wir, wer das ist. Und ihm folgten die Heere des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Er tritt die Kälte voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Dann wird es beschrieben, wie die Schlacht vor sich geht und wie die feindliche Heeren des Antichristen, des Tieres, der vereinten Könige auf Erden, geschlagen und besiegt werden durch das Schwert aus seinem Mund. Was können wir daraus lernen? Jesus, unser Gottheld. Jesus ist nicht harmlos, liebe Geschwister. Jesus ist nicht harmlos. Matthäus 11, 29 ist nur die halbe Wahrheit. Wo da steht, nehmt auf euch mein Joch, sagt der Herr Jesus, und lernt von mir, denn ich bin sanft, mütig und vom Herzen demütig. Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn Jesus ist auch Gott, der Held, furchterregend in der Schlacht. Schon Psalm 2 verdeutlicht das eindrucksvoll, indem er von dem Sohn spricht, Vers 12, Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihn umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Also, liebe Geschwister, Jesus ist nicht harmlos. Er verdient nicht nur unsere uneingeschränkte Liebe, sondern auch unsere uneingeschränkte Ehrfurcht. Wenn jemand meint, Jesus ist Liebe und im Namen dieser Liebe könne er sich alles erlauben, auch was die Bibel eindeutig als Sünde bezeichnet. Und diese Haltung kommt immer mehr durch, auch in freien Gemeinden. Dass man sagt, Jesus ist Liebe und da darf ich alles. In der Liebe. Damit werden sogar gleichgeschlechtliche Paare getraut, manchen Gemeinden. Oder Ehe ohne Führerschein, hätte ich beinahe gesagt. Ohne Trauschein. Wenn Gott Liebe wäre, ja. Aber das sind wie halbe Wahrheit. Und wir erinnern uns an Johannes, der Lieblingsapostel oder der Apostel, der am meisten Zuneigung brauchte, der immer an den Mahlzeiten an der Brust des Herrn lag. In der Offenbarung liegt er wie tot am Boden, total überwältigt von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, der ihm erscheint. Jesus ist Liebe, aber das ist die halbe Wahrheit. Jesus ist nicht harmlos, Jesus ist Ehrfurcht, Jesus ist Heiligkeit. Jesus ist der Gottheld. Ich denke, diese Botschaft brauchen wir 2019 mehr als 2018, werden sie 2020 mehr als 2019 brauchen. Aber ich möchte mich jetzt an den Begriff Held herantasten, aber aus unserer Perspektive. Was das für uns bedeutet, die Jesus nachfolgen? Und das ist die Frage am heutigen Abend. Worin können wir, worin kannst du für den Herrn Jesus ein Held sein? Jeder möchte insgeheim ein Held sein, oder nicht? Ich ertappe mich immer wieder, wenn ich nach fast 40 Jahren Ehe immer wieder versuche, meine Frau zu beeindrucken. Ich möchte gerne Held sein. Worin können wir für den Herrn Jesus Helden sein, seine Helden? Also für mich eigentlich ist das Thema Held ein schwieriges Thema, denn dank meiner Kindheit in Rumänien, wo ich aufgewachsen bin, war dieser Begriff Held eher negativ besetzt. Das fing schon im Geschichtsunterricht an. Wir haben ständig von immer wieder von den heldenhaften, siegreichen Sowjetarmeen gehört, die uns befreit haben. Und wir mochten sie nicht, denn die haben uns nicht nur befreit, sondern auch alles weggeführt, was wegzuführen war. Ich weiß noch einen Witz aus der damaligen Zeit. Dann finden ein Sowjetsoldat und ein Rumäne finden einen Schatz. Und der Soldat, der Russe, sagt, lass uns das brüderlich teilen. Und der Rumäne sagt, auf keinen Fall, wir machen 50-50. Stichwort brüderlich, ja, das waren unsere Helden. Aber biblische Helden waren im Alten Testament mehrheitlich Kriegshelden. König David war zum Beispiel ein berühmter Kriegsheld. Er schlug den Goliath in einem denkwürdigen Kampf. Und die Beschreibung der Helden aus der Armee Davids klingt auch so ähnlich. Zum Beispiel der eine aus der Armee David, alles zu finden im 2. Samuel 23. Der eine, der schwang seinen Spieß über 800, die auf einmal erschlagen waren. Also nicht 7 auf einen Streich, sondern 800. Der andere stand er und schlug die Philister, bis sein Herr müde war und am Schwert erstarrte. Der dritte Held Davids entriss den Philister die Speere und trat mitten auf das Stück und schlug sie, und der Herr gab einen großen Sieg. Und so weiter. So, das versteht das Alte Testament unter Held. Und als junger Mann, als junger Christ, mein Held war der Samson. Der hatte solche Muskeln. Und da habe ich gedacht, das könnte ich auch versuchen. Ich habe da Gewichte gestemmt und Muskel aufgebaut. Und da, als ich meine Frau kennengelernt habe, sie geheiratet habe, habe ich gemerkt, sie steht mehr auf innere Werte. Da hatte ich Pech gehabt, da habe ich halt meine Muskeln an den Bauch umgeformt. Ja, war ja nicht mehr so nötig. Aber im Ernst, können wir uns vorstellen, für Jesus Helden im militärischen Geschehen zu sein? Mit dem Schwert oder mit der MG den Glauben verteidigen? Christ und Militär, also diesen Fass möchte ich gar nicht aufmachen heute. Schauen wir in die Geschichte. Kriegshelden für Jesus, mein Namensväter, Konstantin der Große, ein Held des Glaubens. Man berichtet, dass er einen Traum hatte vor der Schlacht. Darin sieht er ein Lichtkreuz, darunter die Worte: In diesem Zeichen wirst du siegen. Und im Eile lässt er das Christus-Monogramm auf die Schilder seiner Soldaten anbringen, zieht in die Schlacht und siegt. Aber die Bibelgelehrte sind sich uneins, ob er überhaupt ein Christ war. Oder der christliche König Sobieski von Polen, eine wahre Heldentat. Der Retter Wiens, der hat geschafft, völlig überraschend, die überlegenen Armeen des türkischen Sultans zu besiegen, die Wien belagerten. Ist das ein Vorbild für uns? Ich möchte nicht ja und möchte nicht nein sagen, sondern jein. Ich tue mich schwer damit, mit dieser Vorstellung. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Was kann bedeuten sonst für mich und für dich, ein Held für Jesus zu sein? Aus Rumänien kenne ich noch den Begriff Held der Arbeit. Gibt es, glaube ich, in der DDR gab es auch Held der Arbeit. Und wir mochten in Rumänien diese Helden nicht. Wir hatten die Einstellung, der Staat tut so, ob er uns bezahlen würde, und wir tun so, als ob wir arbeiten würden. Das war so die Devise. Wir wollten keine Helden der Arbeit sein. Bei dem kommunistischen Staat waren wir als Individuen, als Personen egal. Wenn dieser Staat Volk meinte, meinte die Masse, die Diener des Systems. Und bei Jesus ist das Gegenteil der Fall. Nicht die Masse zählt, sondern du und ich als Personen sind ihm wichtig. Ich denke, selbst wenn nur du allein auf der Welt wärst, wenn es nur dich gäbe, der Jesus wäre für dich allein gestorben. Das ist für mich ein wichtiger Teil meines Gebetes, wenn ich zu dem Herrn sage: Herr Jesus, hab Dank, dass du für mich persönlich, für mich alleine, persönlich gestorben bist am Kreuz. Dafür warst du dir nicht zu schade. Insofern, er verdient es, dass wir für ihn Helden sind, gerne Helden sind. Christliche Helden der Arbeit. Also ein Vorbild im Neuen Testament wäre zum Beispiel die Tabitha. In der Apostelgeschichte würde mir das einfallen. Apostelgeschichte 9 ist das zu finden, ab Vers 36 zum Beispiel. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Und dann starb sie. Und sie hat eine ganz denkwürdige Trauerfeier. Denn es geht weiter im Text, und alle Witwen traten weinend zu ihm, Petrus, und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Wow, was das für eine Beerdigung, was das für eine Trauerfeier. Das würde ich mir auch wünschen. Bei meiner Trauerfeier, wenn Leute von links, von rechts, von Nachbarschaft, von weit, von nah kommen und sie sagen, der Konstantin hat ihnen geholfen. Das wäre so schön. Wäre das nicht für dich auch so schön? Wenn du ein Held der Arbeit wie Jesus wärst. Und der Herr Jesus ermutigt uns darin. Er sagt in Matthäus 5, Vers 16 in der Bergpredigt, so lasst eure Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Himmel, Vater im Himmel preisen. Der Jesus möchte, dass wir Helden der Arbeit für ihn sind, Helden der guten Werke. Vielleicht ist das deine Rolle im neuen Jahr. Fragen. Eine andere Art von Glaubenshelden gibt es auch noch. Die würden uns vielleicht zuallererst einfallen. Diejenigen, die bereit sind, für Jesus zu leiden, in Verfolgung, in Bedrängnissen, bis hin zum Märtyrertod. Und da haben wir ein großartiges Vorbild, der Herr Jesus selber. Und ich denke, liebe Geschwister, wenn der Jesus in Jesaja 9, Vers 5, Gott Held genannt wird. Ich denke, dass er am Kreuz am Golgatha noch viel größerer Held war, als er sein wird am Armageddon. Dass er all unsere Schuld, all unsere Sünden, all unsere Miesetaten ans Kreuz genommen hat. Gegen die ganze Finsternis, gegen das Volk, gegen alle, die ihn hassten und ihn verspotteten, hätte jederzeit vom Kreuz runtersteigen können. Hat es nicht getan. Vielleicht bekommt dieser Begriff Gottheld eine ganz andere Bedeutung. Derjenige, der bereit ist, für Jesus zu leiden, bis hin zum Tod. In Rumänien hatten wir so einen Helden, Richard Wurmbrand, vielleicht kennt der eine oder andere diesen Menschen, der hat viele Bücher geschrieben, unter anderem Gefoltert für Christus, das ist ein Klassiker. So viel gelitten für den Herrn Jesus, trotzdem wie ein Bollwerk festgeblieben. Vielleicht erscheint uns das sehr weit weg. Wir haben noch keine Verfolgung. Aber es kommt schneller, als wir denken. Also meine Tochter ist Erzieherin im Kindergarten und es gibt eine neue Broschüre vom Bundesbildungsministerium, wie man Problemfamilien aufspüren kann im Kindergarten. Und da steht in dieser Broschüre, wenn Mädchen in den Kindergarten kommen, mit Röcken und Zöpfen und vor allem sich gut benehmen können, das ist ein Alarmzeichen. Bedeutet, es könnte eine Familie mit recht radikalem Hintergrund dahinter stehen. Da sollen die Eltern zitiert werden, dass man mit ihnen redet darüber. Was ist denn los zu Hause? Das Gleiche, wenn Jungs sehr sportlich sind. Kann sein, dass zu Hause Rechtsradikalität herrscht. Man müsste die Eltern zitieren, denn sagen, so eine sportliche Erziehung könnte die sexuelle Vielfalt später gefährden. So weit sind wir schon. Unnötig zu sagen, dass eigentlich solche Kinder christliche Kinder oft sind, mit Röcken und Zöpfen, die sie gut benehmen können. Wenn man kleine Kinder hat, müsste man ihnen beibringen, die Erzieherin gegen den Schienbein zu treten, damit sowas nicht auffällt. Oder der letzte Bundesbeschluss der Jusos in Düsseldorf, die haben beschlossen, sich dafür einzusetzen, dass Abtreibung bis zum Wehenbeginn erlaubt wird. Das ist Kindermord, nichts anderes. Mit der Begründung, das Recht der Selbstbestimmung einer Frau ist das höchste Recht. Alles andere hat den Hintern anzustehen. Wurde sogar im Bundestag wurde besprochen und eine Gesundheitsexperte von der SPD, da Karl Lauterbach, hat gemeint, das wäre ein nobles Anliegen, der Jusos, denn nicht jeder Tötung wäre Mord. Und liebe Geschwister, wenn wir uns dagegen stemmen, wenn wir dagegen aufstehen, wir sind Nazis. Das erleben die Lebensrechtler immer wieder, wenn sie für das Leben demonstrieren. Die werden immer als Nazis, als Pietkong und weitere Wortspiele genannt. Ich habe das nur erwähnt, weil das viel schneller näher kommen kann. Dass der Jesus von mir und von dir erwartet, Helden zu sein für ihn angesichts von Schmähungen, angesichts von Anfeindungen, ja angesichts von Bedrängnissen, dass man eingesperrt wird, kann alles noch kommen. Es ist alles viel schneller im Gange, als wir uns denken. Jetzt komme ich zu der vierten Kategorie der Helden, die mich vielleicht am meisten beeindruckt, die uns vielleicht am nächsten ist. Dazu lese ich etwas, was Paulus geschrieben hat, in 2. Korinther 12, Abvers 7. Da sagt die Paulus, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche, und er hat zu mir gesagt, lass die an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollende sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten und Christi Willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wir wissen nicht, was dieser Pfahl im Fleisch war für Paulus. Vielleicht eine Augenkrankheit. Aber auf jeden Fall, diese vierte Kategorie, ein Held vor dem Herrn, ist für mich jemand, der Schwachheit und inneren Anfechtungen akzeptiert. Jemand, der mit unerfüllten Wünschen, Träumen und Sehnsüchten leben kann und trotzdem dem Herrn Jesus vom Herzen nachfolgt. Wisst ihr, persönlich bin ich einigermaßen offen für charismatische Gemeinden, die sich um Geistesgaben bemühen, zum Beispiel Prophetie, Krankenheilungen. Wenn die das auf einem wirklich festen Fundament der Schrift und der biblischen Lehre tun, ohne Chaos und ohne Schwärmerei. Aber wo ich überhaupt nicht mitgehen kann, ist, wenn der Gedanke kommt, nicht selten, dass Schwachheit und Krankheit bedeuten würden, mit unserem Glauben würde was nicht stimmen. Das ist falsch. Das kann viel Unheil anrichten, so eine Lehre. Wir lernen vom Apostel Paulus, ganz sicher ein Glaubensheld, wie man damit umgeht, gerade in Schwachheit, gerade in Krankheit, gerade in Angst, ist er ein Held. Es geht hier nicht um Fatalismus. Ich ermutige jeden, der krank und angefochten ist, zu beten um Heilung, zu beten um Erlösung, zu beten um Hilfe. Aber für mich ist ein Held der trotzdem weitermacht, wenn er das nicht gleich erfährt. Wer trotzdem weitermacht, wenn er immer noch krank ist und schwach und angefochten. Wenn er vielleicht eine unglückliche Ehe hat oder total leidet, weil er ledig ist und hat immer wieder gebetet, Herr, schenk mir einen Lebenspartner. So viele Christen straucheln deswegen. Deswegen ist für mich ein Held, der trotzdem treu der mir Jesus nachfolgt. Der mit unerfüllten Wünschen und Sehnsüchten leben kann. Und dem Herrn treu weiter dient und für ihn Frucht trägt. Das ist für mich ein Held. Und ich kenne viele Beispiele, die mich total beeindrucken. Gar nicht so weit weg. Über der Straße bei mir in der Nachbarschaft ist eine Missionarin, die in der Türkei so großartige Arbeit geleistet hat. Und jetzt ist sie sehr krank. Hochgradig Parkinson, kann nicht mehr reden und nicht mehr laufen. Also ein Sprachgerät ist bei mir im Bibelkreis. Also ein Sprachgerät kann was eintippen und das Gerät spricht für sie. Und wenn man meint, man müsste diese Frau besuchen, um sie zu trösten, man wird eines Besseren gelehrt. Man besucht sie und man wird getröstet. Sie hat so ein reiches Gebetsleben. Sie hat feste Zeiten der Gemeinschaft mit Jesus. Wenn man unpassend kommt, dann sagt sie, komm später, ich habe jetzt Zeit für Jesus. Bei mir ist anders. Wenn ich plane meine stille Zeit, wenn jemand klingelt, dann sage ich, nein, ich kann auch später beten. Sie sagt nein. Und sie betet. Und sie strahlt vor Freude, wenn sie erzählt, wie viele Menschen sich bekehrt haben in ihrer Arbeit. Freudig, ein überreiches Gebetsleben zu haben, trotz Parkinson, trotz Beeinträchtigung, dass sie nicht mehr reden und nicht mehr laufen kann. Ein Held. Ein anderes Beispiel, was mich total beeindruckt. Wir unterstützen etwas, eine Arbeit in Pakistan, nennt sich Lifeline. Das sind so kostenlose Tuberkulose-Kliniken für die Ärmsten der Armen dort. Und aus den Missionaren, die auch inzwischen von Einheimischen übernommen, die zu den Hindu-Minderheiten gehen, das sind die Ärmsten der Armen in Pakistan. Und da war das Zeugnis eines Mannes, er heißt Anwar, ein armer Mann. Und er sollte zu den Dörfern der Hindus reisen und dort Medikamente bringen und die frohe Botschaft des Herrn Jesus. Und kurz davor starb seine einzige Kuh. Und er wusste nicht mehr, wie er seine Familie ernähren kann. Und er ist trotzdem hingegangen. Verwirrt, voller Zweifel. Herr, warum lässt du das zu? Diese Frage hat ihn nicht davon abgehalten. Wie geht es morgen weiter? Diese Frage hat ihn nicht davon abgehalten. Er ist hingereist. Da haben sich Hunderte bekehrt. Und nicht nur das, er ist kein Charismatiker. Da, wo die Medikamente nicht mehr geholfen haben, er hat gebetet für die Menschen und so viele sind geheilt worden. Auf wundersame Weise. Der Herr honorierte diese Heldentat. Und deswegen komme ich langsam zum Abschluss. Wenn du und ich trotz Krankheit, trotz Schwachheit, trotz familiären oder beruflichen Stürmen, vielleicht unglückliche Ehe, vielleicht Probleme mit den Kindern oder vielleicht die Traurigkeit, dass du noch ledig bist und dich das umhaut, trotz unerfüllten Sehnsüchten und Träumen. Wenn man älter wird, dann merkt man, vieles von dem, was man so geträumt hat, wird nie eintreten. Trotz unerfüllten Sehnsüchten und Träumen, wenn du trotzdem treu vom ganzen Herzen Jesus nachfolgst und für ihn wirkst und Frucht trägst. Wenn du mit Paulus sagen kannst, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meine Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne, dann bist du für mich ein Held. Und ich wünsche auch diese Gemeinde und uns allen, dass sie voll Helden wird für Jesus, denn er verdient es. Amen.